Herzlich willkommen bei Hosting the Host, einem IGEHO-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi.
Und der begrüßt herzlich zu einer weihnachtlichen 41. Ausgabe, weihnachtlich irgendwie, weil da, wo wir jetzt sind, da schmeckt es nach Honig, Mandeln, Bachwerk und Zimt. Wir sitzen in der Bibermanufaktur in Ilnau beim Silvan Leibacher. Danke, dass ich hier bei dir zu Gast sein darf.
Danke vielmals,
bist du
gekommen.
Silvan, du bist Unternehmer. Unter anderem bist du von der Jury mit dem IGEHO Rising Star, einem Award also für Gründende und Startups in der Hospitality-Branche, ausgezeichnet worden. Der Preis ist ja deine zweite Firma, die Eggfield heisst, gegangen. Was ihr da genau fabriziert, darüber reden wir noch. Du hast Wirtschaftswissenschaften studiert und bist schon während dem Studium mit deinen Geschwistern, mit der Petra und dem Claudio, eben die Biber-Manufaktur am Gründen gewesen. Alle in diesem Podcast stolpern, bevor es losgeht, über den Fragebogen von Max Frisch. Und so geht es jetzt dir auch. Du sagst mir einfach dreimal hintereinander eine Zahl zwischen 3 und 93 und ich lese dann die entsprechende Frage vor. Sag, mit welcher Seitenzahl willst du anfangen?
Nehmen wir Selfie.
Wofür sind Sie dankbar?
Für mein Umfeld, für meine Freunde, für meine Partnerin und meine tolle Familie.
Nächste Zahl.
92.
Möchten Sie lieber mit Bewusstsein sterben oder überrascht werden von einem fallenden Ziegel, von einem Herzschlag, von einer Explosion und so weiter?
Bewusst.
Machen wir noch eine.
Ich sage es, 8.
Wen, der tot ist, möchten Sie wiedersehen?
Miss Mommy.
Warum gründet man im 21. Jahrhundert eine Bibermanufaktur, wo sich auf ein Schnitz- und Bachhandwerk aus dem 20. Jahrhundert stützt?
Ja, es ist eine gute Frage für uns oder für meine Geschwister und ich oder im Speziellen für meinen Bruder, der eigentlich den Startschuss zu dieser Bibermanufaktur gegeben hat. Ich glaube, man darf sagen, das war nie eigentlich als Geschäft gedacht gewesen, sondern das war eigentlich eine Passion gewesen, wo mein Bruder so ein bisschen während seiner Bewerbungszeit eigentlich auch seine Zeit vertrieben hat, wenn man so will. Also er hat ursprünglich Geschichte studiert und während dieser Bewerbungszeit eben Möglichkeit gehabt, um mehr in seine Hobbys zu investieren. Und da ist natürlich einfach das Bachen sehr im Vordergrund gestanden, wo in meiner Familie eigentlich immer gepflegt worden ist, eher eigentlich als Kochen, kann man sagen. Schon von meiner Mutter oder von meiner Großmutter. Aber irgendwie hat man gemerkt, dass dann je länger sie mehr eigentlich Bachwaren von meinem Bruder eben besser angekommen sind als seine Bewerbungen, insbesondere seine Biber, die er gemacht hat, wo er sich mit seinem Geschichtsstudium auch mit den historischen Model, also den Schnitzereien, hat angefangen auseinanderzusetzen und so eigentlich die ersten Biber auch hat können produzieren. Und da habe ich natürlich, als ich im Studium war, mich vor allem so ein bisschen für den Vermarktungsteil angefangen interessieren und ein bisschen gesehen, dass natürlich, oder auch gewusst, dass ein gutes Produkt auch ein Marketing dahinter braucht. Und so haben wir eigentlich dann angefangen, im Tandem zu arbeiten. Und schon bald ist dann auch unsere Schwester dazugekommen. Dann hat man gemerkt, mal, eigentlich aus einem Hobby kann durchaus vielleicht auch ein Projekt oder auch mehr werden.
Ein Familienbetrieb?
Heute auf jeden Fall, ja.
Das zweite Baby heisst Eggfield, darüber reden wir noch. Mach uns vielleicht ganz nett lustig, was ist Eggfield in a nutshell?
Bei Eggfield geht es eigentlich alles um pflanzliche Eialternativen, die eben nicht vom Huhn kommen, sondern vom Feld. In unserem Fall aus Hülsenfrüchten. Die Zutaten kann man verwenden wie Ei in verschiedenen Rezepturen, entweder in der Gastronomie oder für die Industrie. Und man kann damit tolle Rezepturen machen, wie zum Beispiel Amaretti, weisse Biber oder auch bis hin zu Pasta oder Mayonnaise. Das hat den Vorteil, dass man zum einen kann ein Produkt mit integrieren kann, das bis anhin eigentlich ein Nebenstrom war, oder wie man auch sagt, Food Waste. Und auf die andere Seite aber natürlich auch kann Hühnereier sparen. Und das ist natürlich aus einer ethischen und auch ökologischen Sicht sinnvoll. Zusätzlich sind Produkte, die mit Ei-Alternativen gemacht werden, in der Regel auch länger haltbar, weniger anfällig auf Verderb. Und entsprechend natürlich auch verschiedene Anforderungen, die die heutigen Kundinnen und Kunden bei uns in der Gastronomie oder eben auch in der Industrie heute ein Produkt haben. Nämlich pflanzlich, vegan, allergenfrei und so weiter.
Wir springen zum Biber. Nochmal zurück. Du hast dich von Claudia, also von deinem Bruder, anstecken lassen. Aber als Unternehmer oder damals noch Unternehmer in Spee, was hat dich jetzt unternehmerisch an dieser Idee gereizt? An dieser sind ja vorher ganz viele gescheitert, weil sie vielleicht einfach den Geschmack vom Konsumenten nicht mehr getroffen haben oder der Konsument nicht mehr bereit war, den Geschmack zu zahlen für das Handwerk.
Ich finde deine Frage sehr schön gestellt. Man kann vor allem sagen, am Anfang hat es mich vor allem extrem genervt, wo man sich dann überlegt hat, was für ein Logo könnte man nehmen für die Biber, dass er doch könnte noch Appenzellerbär drucken als Logo. Und dann habe ich gefunden, nein, also in Zürich können wir auf jeden Fall keinen Appenzellerbär klauen und den auf Zürich in ein Logo von einer Bibermanufaktur bringen und nachher gefunden, hey, komm, ich denke mir etwas aus oder komm, wir machen etwas miteinander, wo eher so ein bisschen in die heutige Zeit passt und wir überlegen uns, wie wir eigentlich den Biber so ein bisschen vom Ursprung ein bisschen moderne bringen und so machen, wie er heute halt auch gern gegessen wird. Auf die einen Seite mit einer neuen Rezeptur, mit sehr guten Zutaten, wie man sie heute auch gern isst, ohne Zusatzstoff, aber auch verpackt mit modernem Design. Und das ist eigentlich das, was wir bei der Biber Manufaktur dann auch so ein bisschen als unternehmerische Herausforderung genommen haben, nämlich auf die einen Seite sehr traditionell rustikales Handwerk zu pflegen, das heute fast ausgestorben ist, aber auf die andere Seite auch die Rezepturen so zu gestalten, eben mit Biodinkelmehl vom Zürcher Unterland, mit Zürcher Oberländer Waldhonig, Verzicht auf Konservierungsstoff, Mandeln selber schälen, wo immer möglich generell bei den Produkten auch auf tierische Produkte zu verzichten, aus einer Nachhaltigkeitsperspektive und eigentlich das auch immer nicht oder weniger in die Verbindung mit Folklore, sondern eigentlich eher mit modernem und schlankem Design, wie man zum Beispiel auch bei unserer Bildsprache oder bei unserer Schachtel sieht. Und ich glaube, der Triggerpunkt ist eigentlich eher der Bedarf gewesen oder dass ich wie gesehen habe, dass meine Kompetenz oder Möglichkeiten vielleicht wie jemandem, der mir näher ist, können auch helfen oder dass das vielleicht ein bisschen eine grössere Wahrscheinlichkeit hat, um das zum Fliegen zu bringen, aber nachher dann durchaus eigentlich als Produkt doch eine Chance dargestellt hat, wo man gemerkt hat, mal, das macht heute so in dieser Form noch niemand.
Und es ist auch noch spannend, Biber, das bedeutet, du hast es vorher mir erklärt, kommt von Piper, also von der Pfeffer. Gebäck eigentlich ist wirklich eine traditionelle, wunderbare Geschichte. Ihr habt hier alte Model. Was hat dich mehr fasziniert, so die Geschichte oder jetzt ans Führen schauen oder ganz ehrlich der Geschmack?
Ich bin jemand, der sehr geschmacklich unterwegs ist. Also ich tue gerne Essen, ich habe Freude an guten Produkten und darum muss ich wirklich sagen, ganz am Anfang hat mich einfach begeistert, wie der Biber von meinem Bruder geschmeckt hat. Also muss ich vorstellen, mein Bruder ist ein wahnsinniger Perfektionist und als kleiner Bruder ist das manchmal nicht lustig, wenn der ältere Bruder so ein Perfektionist ist und man manchmal Sachen auslehnt und dann nicht perfekt zurückgibt oder mit einem Kratz und dann ist der super hässig, oder? Aber der Perfektionismus ist natürlich extrem gut in der Bachstube und das ist auch drum, oder er hat wahnsinnig viel Zeit und Energie in das gesteckt, um den Biber genau so zu machen, wie er findet, ist der perfekt. Und das merkt man natürlich auch im Geschmack und der hat mich und meine Schwester natürlich einfach auch überzeugt.
Und warum sind vegane Biber ohne Honig, ohne Ei perfekt und so erfolgreich?
Ich denke, das hat damit zu tun, dass mit der Art von Honig, die wir arbeiten, das ist sehr ein ursprünglicher und sehr ein intensiver Honig. Das ist ein Zürcher Oberländer Waldhonig. Der hat wahnsinnig viel Gerbstoff, auch wahnsinnig viel Geschmack. Und das entspricht vielleicht nicht immer nur dem Geschmacksprofil, das heute alle gerne haben. Der ist nicht weich gewaschen, oder? Der hat wirklich Ecken und Kanten. Und als Gegenpunkt haben wir den Biber eigentlich ohne Honig, wo dann Gewürze mehr in den Vordergrund kommen, wo zum Beispiel auch Zitronen von der Füllung, von der Mandelfüllung mehr in den Vordergrund kommt. Und so haben wir eigentlich zwei verschiedene Bibersorten, die eigentlich einander eigentlich nicht unbedingt konkurrenzieren, sondern eigentlich perfekt ergänzend. Entweder hat man gerne den starken Honiggeschmack oder man liebt halt eher so ein bisschen das zitronige Lichtere.
Ich habe aus verschiedenen Bachkreisen gehört, dass es manchmal fast besser ist, wenn man das Vegan-Label weglässt. Sind ihr nie auf die Idee gekommen?
Bei den Geschenksartikeln machen wir das so, weil dort natürlich auch nicht unbedingt das Vegan oft der Grund ist, wieso das Produkt geschenkt wird. Bei den kleineren Artikeln tun wir das drauf, weil es natürlich eine Navigation ist für die Kundin oder den Kunden. Aber es ist sicher so, dass wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo an einem Markt ist oder irgendwo an einer Messe, dass man sich ein bisschen am Umfeld kann anpassen kann. Oder? Also ein Biber, der vegan ist, dem kann man auch einfach sagen, das ist der Biber mit Zitronen. Und solange der gut ist, interessiert das eigentlich nicht unbedingt jemand, ob der vegan ist oder nicht. Aber für eine Person, zum Beispiel in einem Bio-Fachgeschäft, für den kann das unter Umständen wichtig sein. Und ich glaube, so muss man ein bisschen einen guten Mittelweg finden. Ein wichtiger Punkt ist, dass eben wir ja auch selber nicht unbedingt die Art von Produkt machen, weil wir selber vegan sind oder weil wir uns vegan ernähren, sondern weil wir einfach sagen, grundsätzlich ist halt bei vielen Backprodukten so, sind die tierischen Produkte gar nicht, oder tierische Zutaten nicht unbedingt nötig. Und als solches ist es halt dann oft ökologischer, dass man auf pflanzliche Rohstoffe setzt, wenn man da durch das eigentlich einen gleich guten oder sogar einen besseren Geschmack herbringt. Und das ist eigentlich so, wir wollen eigentlich mit unseren Produkten auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, Polarisierung aus dieser Diskussion rausnehmen, dass man einfach gar nicht unbedingt sagt, es geht um vegan oder nicht vegan, sondern es geht um sinnvolle Rohstoffe, richtig eingesetzt, zu einem guten, geschmacklichen Ergebnis.
Welchen Problemen oder welchen schwierigen Situationen bist du jetzt begegnet im Handel oder im Vertrieb etc., wo du von Anfang an als Gründer so gar nicht gedacht hättest oder auf dem Schirm gehabt hast? Was sind so die wichtigsten Eckpunkte?
Also etwas, wo ich glaube nicht einfach intuitiv ist, vor allem wenn man jetzt über den Handel zum Beispiel redet, ist, wie wichtig, dass die Leute in den Läden und auf den Flächen sind. Also wenn ich die Leute meine, meine ich das Personal. Wenn das Personal ein Produkt gut findet oder auch was hinter einem Produkt steht, dann haben die mit einer gewissen Beratung oder auch nur schon, wie viel Platz dass man einem Produkt zuweist oder welche Möglichkeiten dass man gibt einem Produzenten. Zum Beispiel, wir offerieren oft auch Degustationen oder wo wir in einem Laden sind und dann die Produkte vorstellen. Die haben einen grossen Einfluss auf den Erfolg von dem Produkt oder von dieser Idee. Und das heisst, wir haben uns eigentlich sehr früh dafür entschieden, zu mit der Laibacher Pipermanufaktur Kommunikationsweg so kurz wie möglich behalten, weil wir machen das Handwerk, wo man so ein Produkt ja nicht auf den ersten Blick ansieht. Dass wir die einzige Pipermanufaktur sind in der Schweiz oder auch im Nachhinein Europa, deutschsprachiger Europa, wo selber eben die Lebkuchenmodel oder die Holzformen, denen sagt man Model, schnitzt und nachher mit denen backt. Das gibt es so eigentlich nicht mehr. Das ist fast verloren. Und das ist bei einem jungen Unternehmen ja dann auch etwas Spezielles, wenn das dann wieder auflebt. Aber wenn wir wollen, dass das auch die Leute an der Front bei den Verkaufspartnern miterleben, dann müssen wir wie einen direkten sprachlichen Zugang. Wir müssen mit denen können telefonieren, wir müssen ein Produkt vorbeibringen, wir müssen das zeigen. Und darum haben wir uns relativ früh entschieden, um die Läden auch direkt aus der Bibermanufaktur raus beliefern. Und nicht über einen Vertriebspartner zum Beispiel. Und das hat uns wie erlaubt, um auch gegenüber dem Konsument oder der Konsumentin die Message oder auch das Wissen weiterzugeben, das ist ein Manufakturbetrieb, der eben auch altes Handwerk wieder aufleben lässt. Und vielleicht auch über gewisse Sachen macht, die man heute nicht mehr macht. Zum Beispiel Mandeln selber schälen im Betrieb. Und durch den direkten Zugang über das Verkaufspersonal, wo mit dem direkten Zugang natürlich dann auch versteht, was wir genau machen und warum das Handwerk etwas wert ist, auch die Produkte gut sind, kann man Produkte probieren, die könnten das auch wieder ihren Kundinnen und Kunden weitergeben. Und ich würde sagen, das ist so eins von den Learnings, wo ich jetzt am Anfang nicht gedacht habe, dass das wichtig ist, aber eigentlich der Kontakt mit dem Kunden oder dem Kundin eben auch wahnsinnig davon abhängt, wer das auf der anderen Seite direkt beim Kunden ist. Und natürlich in der Gastronomie ist es, weiss man, oder? Servicepersonal, oder? Wo, auch wenn die Küche noch so gut ist dann, und Servicepersonal dann das nicht kann überbringen kann, dann ist das Erlebnis vom Gast oder der Kundin vom Kunden natürlich nicht gleich gut. Oder?
Wenn jetzt du könntest, das ist jetzt eine PR-Idee, wenn jetzt du könntest in einer bekannten Person auf der Welt einen Biber übergeben, wem würdest du ihn übergeben oder verleihen?
Also man muss vielleicht sagen, jemand, der schon ein Biber einmal bekommen hat und wo ich erst im Nachhinein verstehe, was das geheissen hat, ist der Daniel Humm. Wo jemand, der uns kennengelernt hat aus der Schweiz, das auf New York gebracht hat und ihm eigentlich als Geschenk überreicht hat und er eigentlich sehr begeistert war davon und auch darüber geschrieben hat oder gepostet hat mit ihnen zusammen. Und das war aber so früh bei uns, gewesen, dass ich gar nicht verstanden habe, was jetzt eigentlich das heisst. Und von dem her, ich glaube, wenn ich jetzt die Chance hätte, dann würde ich vielleicht wirklich nochmal auf New York und ihm den nochmal so übergeben, um den Moment wie auch nochmal so ein bisschen zu verstehen und zu realisieren. Weil ich finde, das ist natürlich wahnsinnig, was er als Schweizer erreicht hat, auch in einem wahnsinnig kompetitiven Umfeld. Und wenn man dann so eine positive Rückmeldung oder Bestätigung bekommt über das Produkt. Ich weiß ja gar nicht, ob er noch weiss, dass er mal einen Biber von uns in der Hand gehabt oder bekommen hat, aber wenn er es noch weiss, dann eben grösste Hochachtung von dem, was er natürlich geleistet und gemacht hat. Und so etwas freut einem natürlich dann sehr.
Halbzeit, kurze Zwischenfrage. 2023 habt ihr mit Eggfield, das ist das Unternehmen, wo wir jetzt gerade noch während drüber reden, an der IG oder Rising Star gewonnen. Welche drei Worte oder Werte kommen dir jetzt spontan in den Sinn, wenn du an die IG denkst?
Team. Also für uns war das ein Moment, wo wir 5 Tage lang mit dem gesamten Team in Basel waren, wo wir wahnsinnig viele Kundenkontakte hatten. Wir haben teilweise an einem Tag über 100 Bemusterungen abgemacht mit einzelnen Kundinnen und Kunden, mit Betrieben, die einfach fasziniert und interessiert waren. Wir waren alle hundemüde gewesen, vom Morgen am Redherrenstab bis dann am Abend und parallel dazu natürlich auch noch das Pitchen beim Rising Star. Aber es hat natürlich einen wahnsinnigen Team Spirit natürlich auch gegeben und auch natürlich dem geholfen, dass wir am Schluss gesagt haben, hey, wir haben das wie als Team hergebracht und das ist für uns ein wahnsinnig wichtiger Wert. Ich glaube, das Zweite ist sicher Innovation, wo man einfach auch bei anderen Startups, die am Rising Star mitgemacht haben, sieht, halt wie viele tolle Ideen das unterwegs sind und auch, ja, dass es viele Leute gibt, die an den Herausforderungen von der Zeit eigentlich arbeiten. Also, dass man halt nicht nur eben Probleme sieht, sondern eigentlich auch sieht, dass es Lösungen gibt und dass die auch Freude machen können. Und ich glaube, das Dritte ist schon eigentlich das Thema Hospitality oder generell Food, wo man einfach sieht, wie wahnsinnig vielfältig dass das war. Zum einen natürlich an den Kundinnen und Kunden, die bei uns am Stand sind, aber natürlich auch an dieser ganzen Gesamterfahrung von dieser riesen Messe, oder, wo natürlich die ganze Wertschöpfungskette eigentlich zusammenkommt und wo man einmal merkt, wie facettenreich das ist. Also von dem her glaube ich, ja, ist es für uns eine ganz spannende Möglichkeit gewesen, um dort dabei zu sein.
2022 haben wir die Field Food AG gegründet. Wie sind wir auf der Kuh überhaupt gekommen? Also Eggfield?
Wir haben in der Biber-Manufaktur, wenn ich schon vorher so ein bisschen umrissen habe, eigentlich uns relativ früh mit dem Thema nachhaltige Zutaten auseinandergesetzt. Wir haben 2013 eben den ersten veganen Biber auf den Markt gebracht und wir haben einfach gemerkt, dass das Thema auf die einen Seite von den Bioläden und von den Kundinnen und Kunden immer mehr gefragt ist und wir haben uns auf der anderen Seite aber auch angefangen mit den Themen pflanzlich und tierisch auseinanderzusetzen und eben auch angefangen durch die Erfahrung von dem veganen Biber damit auseinandersetzen, halt, was ist denn überhaupt möglich mit pflanzlichen Zutaten und für was braucht man dann wirklich die tierischen? Und haben einfach gemerkt, viele von den Bachrezepturen, die wir dazu mal hatten, die sind einfach ohne tierische Zutaten ausgekommen. Hat relativ einfach Weg gefunden, um eben auf Kuhmilch zum Beispiel zu verzichten oder nicht unbedingt Butter zu nutzen, sondern Pflanzenöl, hochwertiges. Und auf der anderen Seite aber auch gemerkt, wo die Limitationen sind. Und das war unter anderem beim Hühnerei gewesen. Und wir haben relativ auch schnell dann gemerkt, was die Lösungen könnten sein für das Hühnerei. Aber eigentlich Problem gehabt, um die Rohstoffe überzukommen. Und einer von diesen Rohstoffen war eben zum Beispiel Aquafaba gewesen. Eigentlich das Kochwasser von Kichererbsen. Wo wir einfach gemerkt haben, als Konsument oder Konsumentin ist es relativ einfach, um das aus einer Büchse rauszunehmen. Aber als verarbeitender Betrieb können wir nicht 200 Kichererbsendosen auftun. Und darum haben wir das dann auch wieder ein bisschen verworfen, aber sind eigentlich nicht glücklich gewesen damit. Das war im 2019 gewesen. Und dann eigentlich anfangs 20 haben wir dann einfach gemerkt gehabt, dass entweder verzichten wir jetzt gänzlich im Betrieb auf Hühnerei, weil man gemerkt hat, passt eigentlich einfach auch nicht mehr zum Betrieb. Oder wir fangen an, die Idee wirklich zu verfolgen. Und meine Geschwister, die haben beide Kinder und die haben jetzt nicht unbedingt nochmal eine zweite Firma wollen. Und ich habe aber das Thema spannend gefunden und bin mit dem dann eigentlich auf der David Ebner dazu, mein heutiger Mitgründer, der Lebensmitteltechnologie studiert hat an der ZHW und dann auch an der ZHW geschafft hat. Wir haben einen gemeinsamen Freund gehabt, auch aus den Lebensmitteln, und dann gesagt, hey, du musst den Typen mal treffen, der ist cool und der versteht etwas von Pflanzenextrakt und der hat schon wahnsinnig mit Text geschafft und auch eben mit Patent mitgeschafft und ich habe dann ihn getroffen und er ist wahnsinnig interessiert, gesagt, von, hey, mal, gib mir doch mal von dem Aquafaba mit, der bei euch funktioniert und wir schauen uns das an und daraus ist dann eigentlich Eggfield entstanden. Wir haben dann auch noch ein paar Dete gehabt, Melanie Binkeli, die uns sehr früh unterstützt hat im Rahmen von ihrem Pioneer Fellowship, wo sie Eggfield dann mit reingenommen hat. Also wir haben auch einen Teil, der von der ETH eigentlich entstanden ist, von der Idee. Und haben dann irgendwann gemerkt, mal die Lösung, die wir da haben, die funktioniert eben nicht nur für die Bibermanufaktur, sondern auch für viele andere Produzierende und Gastronomiebetriebe. Und wo wir das dann gemerkt haben, haben wir auch ja, langsam auch an die Skalierung gedacht oder uns überlegt, wie halt die Idee kann gross werden oder kann grösser werden, weil natürlich einfach der Preisdruck natürlich da ist, weil Hühnerei ist eigentlich ein Commodity, also ist ein Produkt, das viel eingesetzt wird, aber entsprechend auch einen relativ tiefen Preis hat. Also das heisst, wir haben gewusst, wir müssen relativ viel produzieren, damit wir überhaupt können die Art von Preisen anbieten. Und so bin ich dann auch auf der Riet Steiger zu. Er ist mein ehemaliger Chef, früher bei einem Startup, wo ich mal geschafft habe. Zu der Zeit, wo ich Bibermanufaktur noch Teilzeit gemacht habe. Auch. Und er ist dann gerade zurückgekommen von einem Sabbatical und gefunden, hey, das ist eine coole Idee, komm, wir machen das. Und so hat dann eigentlich David der Riet und ich angefangen, an dieser Idee zu arbeiten und die eigentlich dann so weit gebracht, wie sie heute jetzt da steht.
Jetzt ist Aquafaba ja echt nichts Neues. Also das kann, wie du vorher gesagt hast, eine Büchse öffnen, Kichererbsen, Saft eigentlich dann aufschlagen. Das kann ja wirklich jeden. Es gibt Kochbücher zu dem Thema. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen eurem Aquafaba und dem, wo ich die Haie aus den Kichererbsendosen rausziehe?
Genau, das ist eine sehr gute Frage. Auf die einen Seite ist Aquafaba heisst im Grunde genommen nichts anderes als Wasser aus Hülsenfrüchten, oder? Aqua und Fabacea, oder? Also Hülsenfrüchte. Das heisst, es definiert eigentlich nicht, aus welcher Hülsenfrüchte das, oder aus welchen Hülsenfrüchten das gewonnen wird, oder was das für eine Art Wasser ist, oder? Also, ich sage jetzt mal, wenn man es ein bisschen vergleicht, ist es vielleicht wie wenn man jetzt darüber reden, es ist Mehl Aspekt. Aber man weiss, dass es halt wahnsinnig viele Arten von Mehl gibt. Es gibt Vollkornmehl, es gibt Weissmehl, es gibt Dinkelmehl, es gibt und so weiter, oder? Ganz viele verschiedene Arten von Mehl. Und beim Aquafaba ist es ein bisschen ähnlich, oder? Also das Wasser aus Hülsenfrüchten kann halt verschiedene Konzentrationen von pflanzlichem Eiweiß haben. Es kann verschiedene Säuregehalt haben, verschiedene pH-Werte. Es kann verschiedene Konzentrationen haben und so weiter. Oder eben von verschiedenen Hülsenfrüchten kommen. Wir haben gemerkt, dass unser Hülsenfruchtwasser sehr gut ist, wenn es auf die einen Seite Kichererbsen drin hat, aber auch noch Gelerbsen. Und wir tun dann auch Zitronensaft rein, um das Produkt pH-standardisieren. Also das heisst, das ist vor allem für die Aufschlagseigenschaft oder für die Teigbindung sehr wichtig, dass der pH stimmt. Also man muss sich wie vorstellen, wenn man jetzt aus der Kichererbsendose etwas nimmt, dann ist das Wasser, das halt relativ lange auch mit der Hülsenfrucht oder in dem Fall die Kichererbse in Kontakt gekommen ist. Das heisst, viele von den Bitterstoffen der Kichererbsen sind zum Beispiel auch in dem Wasser drin. Es ist natürlich auch ein bisschen abhängig von dem, wo die Kichererbsen dann gekocht hat, hat es Weichmacher drin, hat es Salz drin, wo man könnte auch halt auf eine gewisse Funktionalität einen Einfluss haben. Und für die Küche ist das nicht so wichtig, weil ich kann halt im Prozess eingreifen, oder wenn ich merke, so an die Haie, die Zimmersterne sind nicht so schön, dann schaue ich halt, dass ich es noch ein bisschen kaschieren kann oder tue es noch ein bisschen länger in den Ofen, aber halt in einer professionellen Küche oder in einer Backstube kannst du das nicht. Die Rezepte müssen gelingsicher sein, die müssen funktionieren. Das heisst, die Rohstoffe dürfen nicht sich jedes Mal anders verhalten. Und das ist natürlich ein Hauptproblem gewesen beim Aquafaba, wie wir es gekannt haben. Wenn man es als Nebenstrom nimmt, dann ist der halt nicht standardisiert. Also wenn man den von einer Kichererbsendose nimmt oder selber Hülsenfrüchte kocht, dann hat man halt oft nicht Möglichkeiten, zum schauen, ist das Wasser schon gut. Bei den Kichererbsen kann man sie probieren, beim Wasser fehlt einem ein bisschen die Messmethodik. Und das ist eigentlich etwas, was wir mit unserem Produkt jetzt eigentlich können. Wir arbeiten zu einem grossen Teil bei unserem Produkt mit einem grossen Verarbeiter von Hülsenfrüchten zusammen, wo wir das Wasser beziehen können. Wir können es nachher standardisieren, aufreinigen, standardisieren, damit es dann eigentlich immer gleich funktioniert. Wir mischen es mit Gelerbsenextrakt, tun Zitronensaft rein und tun es nachher abfüllen und pasteurisieren, sodass man es dann eben in der Küche wieder gut kann brauchen und dann eben in einer klingsicheren Form, nicht wie zum Beispiel eben, wenn man es selber kocht oder in einer Kichererbsendose.
Jetzt gibt es ja noch weitere Formen von Ei oder Vollei, wenn man es so sagen will, wenn das gelieren sollte zum Beispiel. Also wenn ich jetzt, sagen wir, eine schöne Gischwil will machen, dann brauche ich ja irgendein Vollei.
Wer sich vielleicht mit dem Thema Aquafaba schon mal ein bisschen auseinandergesetzt hat oder weiss, das Aquafaba kann viel von diesen Funktionalität oder von den Funktionen, die ein Ei kann. Oder man kann es aufschäumen zum Beispiel, also mit der Schoki muss machen. Ein Aquafaba kann auch binden. Also man kann damit eine schöne Frischteigwaren machen oder irgendwo einen Kuchen auch, oder? Es hat auch gute Wasserhalteeigenschaften. Man kann damit emulgieren, man kann also auch eine Soße oder eine Mayonnaise damit machen. Das funktioniert wunderbar. Aber was es nicht kann, ist gelieren, wie du sagst, weil es natürlich schon mal heiß war, also wenn ich schon mal der Kochprozess durchlaufen hat. Das heisst, die Proteine sind schon denaturiert, die können nicht normal quasi hart werden. Und für das haben wir ein Pulverprodukt entwickelt, aus nativen, also aus undenaturierten Proteinen, wo man mit dem Aquafaba kann mischen kann, wo sehr gut zusammen funktioniert. Das ist aus natürlichen Rohstoff hergestellt, wie zum Beispiel Herdöpfel, Mais, Tapioca und ein bisschen Rübelextrakt für die Farbe. Das kann man beim Aquafaba dazu mischen und kommt so eigentlich auf einen Trockensubstanzwert, sagt man dem, also quasi einen Proteinwert unter anderem, wo eben eigentlich dem von Ei entspricht. Und so kann man dann zum Beispiel Produkte machen wie ein Guiche oder im Extremfall so eine Art zum Beispiel ein Rührei.
Wo aber nicht nach Rührei schmeckt. Wo hat das seine Grenzen?
Genau, also wir haben Kundinnen und Kunden, die mit unseren Produkten ein Rührei machen können. Die nehmen dann eben auf die einen Seite das Eggfield Aquafaba oder das Eggfield Proteinpulver, Eggfield Plus heisst das, und mischen das zum Beispiel mit einem Siedetofu. Nutzen dann auch zum Beispiel Schwefelsalz, Kalanamak kennen die einen vielleicht noch, um den Geschmack reinzubringen und dann funktioniert das gut. Aber unsere Produkte sind eigentlich immer so, dass sie als funktionelle Zutat in einer Rezeptur gut funktionieren. Dass eigentlich bei Rezepturen bis zu 70% Eianteil kann man, ohne dass man jetzt irgendwo muss einen Geschmacksträger zusätzlich rein tun oder eben etwas noch muss beifügen, das Ei grundsätzlich ersetzen. Und vielfach sind dann das eben genau die Rezepturen, wo auch Kundinnen und Kunden nicht unbedingt einen Wert drauf legen oder nicht unbedingt, dass es wichtig ist, dass es Ei drin hat. Und überall dort, wo es eben nicht wichtig ist, dass es Ei drin hat, dort sagen wir eben, wäre es eigentlich gut, aufs Ei verzichten. Und stattdessen eigentlich in die Eier zu investieren, die natürlich eben dann im Vordergrund stehen, wie zum Beispiel bei pochiertem Ei oder Rührei oder verschiedene
Benedikt,
genau. Und bei diesen Produkten, wo eben das Ei eigentlich eher eine Funktion übernimmt oder eine funktionelle Rolle spielt in der Produktion, dass man dort auf pflanzliche Zutaten geht, weil eben CO2-mäßig natürlich absolut sinnvoll.
Es gibt tatsächlich einen enormen Bedarf jetzt auch an pflanzlichen Produkten aus der Schweiz, in der Schweiz produziert. Wie läuft jetzt das Sourcing bei euch und was macht ihr, wenn ihr zum Beispiel euren Hauptpartner, ich glaube Hilcona, als Ressourcenquelle einfach wieder wegfallen, weil sie selber auf den Geschmack gekommen sind?
Also bei uns, ich glaube, das kennt man in verschiedenen Bereichen der Lebensmittelindustrie, oder es geht eigentlich nur über Kollaboration. Also wir haben über Jahre mit der Hilcona das Projekt eigentlich in einer sehr partnerschaftlichen Art aufgebaut und da ist sehr viel Vertrauen rum. Und darum, ich glaube, da sehen wir jetzt eher unkritische Zukunft, auch mit dem Vertrauensverhältnis, das man miteinander pflegt, wo man versteht, was halt grosse Firmen und kleine Firmen zusammen eigentlich können erreichen, oder? Ich meine, das sind mehrere hundert Tonnen Kichererbsenwasser, wo wir schon haben können zusammen retten und so wieder eigentlich in den Zyklus hineingehen. Es ist sicher klar, dass rein das Kochen von Kichererbsen ein Prozess ist, der in der Industrie passiert, und zwar an verschiedenen Stellen. Und ich glaube, das Management von einem Nebenstrom ist wichtig. Also das heisst, man muss schauen, wie lange lange der und was für ein Wachstum kann der quasi abdecken und dass man auch wieder schaut, wo können potenzielle neue Quellen sein. Aber auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass eine neue Art, wie man halt einen Nebenstrom kann denken, ist, dass es halt zwei gleichwertige Ströme gibt, wo nicht ein Hauptstrom und ein Nebenstrom gibt, sondern wo eigentlich man um eine Gesamtnutzung von einem Rohstoff eher diskutiert. Und ich glaube, das ist dort, was natürlich sehr interessant ist, oder wenn Produktionen so ausgelegt sind, dass es nicht quasi ein Mainstream oder ein Hauptstrom muss geben und ein Nebenstrom, wo man dann quasi wegrationalisiert oder wegrührt, weil man selber einfach nicht daran gedacht hat im Layout von der Produktion, dass der halt anfällt und es dann halt die nächste naheliegendste Lösung ist, um den wegzutun, sondern dass man halt Konzepte auch oder Fabriken baut, wo halt die Gesamtverwertung von Rohstoff könnt sehen. Und das eben kennt man aus dem Fleischbereich mit Nose to Tail, oder? Aber das ist natürlich auch bei den pflanzlichen Produkten so und wichtig.
Transformation schreitet ja auch voran, ein wichtiges Thema. Eggfield ist zum Beispiel mit Hiltl Tibitz oder auch im Restaurant Klee für Gastronomie so mitentwickelt worden. Inwiefern hat jetzt auch die Zusammenarbeit mit der Gastronomie überhaupt etwas gebracht?
Für uns ist Gastronomie ein wahnsinnig wichtiger Kanal. Auf die einen Seite, um herauszufinden, welche Rezepte funktionieren gut, was die Kundin oder der Kunde, der Gast, aber natürlich auch die Erfahrung, was können Köche umsetzen, was hilft ihnen in der Küche, was nicht. Ich darf vielleicht ein Beispiel machen. Wir haben einen pflanzlichen Vegus entwickelt, auch aus dem Feedback heraus, wo wir unter anderem zum Beispiel vom Tibitz bekommen haben, wo einfach gesagt haben, hey, wir würden eigentlich sehr gerne pflanzliche Gisch machen, aber das Zusammenmischen von Eggfield Aquafaba und eurem Eggfield Proteinpulver, das ist sehr aufwendig, es kostet uns sehr viel Zeit. Haben wir da nicht eine andere Lösung? Und ich glaube, da ist Gastronomie und vor allem, wenn man näher mit Partnern zusammenarbeitet, auch ja, wenn man mit den richtigen, auch innovativen Partnern zusammenarbeitet, sehr offen und auch sehr grosszügig, um können auch mitteilen, was sie brauchen und was sie wollen. Und ich glaube, wenn man dort als Startup sich gut positioniert und auf das lässt und auch Mehrwert schafft, dann können die Partnerschaften wahnsinnig wichtig sein. Und ich glaube, zum Zweiten ist natürlich gerade das Klee, das Hilton und das Tibitz ist ja auch nicht umsonst oder nicht zufällig, dass die natürlich das Produkt sehr schnell auch angefangen haben zu brauchen, weil die natürlich im Thema pflanzliche Zutaten sehr weit sind und natürlich auch das Potenzial von unserem Produkt sehr schnell erfasst haben. Und wir sind im Moment natürlich auch dran, um eben auch anderen Kunden das können näher zu bringen, eben über Rezept und ihnen natürlich auch die Hilfestellung zu bieten, die sie brauchen, um eben auch gute Rezepte können zu machen, trotzdem, dass sie vielleicht nicht die ganze Lernkurve haben, die jetzt Tibitz, ein Hilt oder ein Klee halt über die letzten Jahrzehnte eigentlich schon aufgebaut haben. Und ich glaube, das hat uns natürlich wahnsinnig viel gebracht, die schnelle Integration mit den Partnern und auch die Feedbacks, die man können, ja, einsammeln, jetzt eigentlich für die Skalierung und dafür für den Rollout eigentlich in der Gastronomie generell.
Siehst du Gastronomie als Wachstumsmarkt oder sind es doch eher in der Gastronomie vorgelagerte Produktionsbetriebe, wo Eggfield in Zukunft pushen werden?
Ich denke, es ist nicht ein exklusiver Ansatz, den wir haben. Also für uns sind die verschiedenen Wertschöpfungsstufen wichtig, weil auch das Ei in allen Wertschöpfungsstufen vorkommt. Und zwar entweder jetzt, wenn wir jetzt bei den, ja, vielleicht im Beispiel von Spätzli herkommen, dort eigentlich als Grundprodukt zum Beispiel auch produziert werden, wo dann das Ei in der Regel in einem Tank, eben 1000 Liter Tank, 200 Liter Tank und so weiter angeliefert wird, oder? Bei grossen Produzenten. Oder das Ei als Bastei in der Küche oder bei kleinen Bäckereien auch eingesetzt wird, oder? Wo wir natürlich dann auch wollen sein und sind, weil es die gleichen Verwendungszwecke sind. Oder natürlich direkt in der Küche von der Gastronomiebetrieb, wo man doch auch für das Schokimus gerne mal ein Ei aufschlägt oder eben auch ein Bastei sonst nutzt, wo man einfach zu Eggfield greifen und so eigentlich für alle eine gute Variante von einem Dessert kann bieten. Und ich glaube, dort sehen wir eben auf der einen Seite Mehrwert in der Industrie oder wo dann natürlich noch mal ein bisschen anders gelagert sind, wo man viel über Haltbarkeit redet, wo man über Allergen redet, wo man über Produktionsabfolge redet, wo unser Produkt auch vereinfacht oder auch über Liefersicherheit, oder? Man weiss seit der Vogelgrippe, was es kann heissen, wenn es einfach mal keine Eier hat, oder? Das ist schlimm für Spätzli-Produzenten, oder? Man führt sich auf die Preise, aber auch auf die Verfügbarkeit aus. Aber auf der anderen Seite auch die Herausforderungen in der Gastronomie, wo einfach auch zum Beispiel in der Hotellerie halt sind, es kommen Gruppen mit wahnsinnig verschiedenen Anforderungen, wo ich nicht einfach das ganze Menü kann verduplizieren kann für Leute, die sich pflanzlich ernähren wollen oder für Leute, die alles essen oder für Leute, die vielleicht Allergien haben, sondern wo man sich auch ein bisschen überlegen muss, was ist effizient in der Produktion. Und wenn ich kann halt mit Zutaten arbeiten, die für alle grundsätzlich funktionieren, also quasi der grösste gemeinsame Nenner sind, dann kann das durchaus eben auch dazu führen, dass grosse oder dass auch in der Gastronomie kann nachhaltig gewirtschaftet werden oder Effizienz auch kann, stattfinden. Und ich glaube, so sehen wir eigentlich über jede Art von der Wertschöpfungsstufen einen Mehrwert und wollen dort auch spielen.
Danke Silvan, dass du trotz Dezember Hochsaison Zeit gehabt hast und Lust vor allen Dingen verspürt hast, bei Hosting the Host mitzumachen. Sensationell. Mir bleiben nur noch 5 kleine schnelle Fragen übrig. Bitte einfach antworten, ohne lange jetzt da zu überlegen. Aber du musst dich für die eine oder für die andere entscheiden. Honig oder Zucker?
Honig.
Huhn oder Ei?
Huhn.
Selbstversorgungsgrad 70% in der Schweiz. Ja oder nein?
Ja.
Re- oder Upcycling?
Re.
Vegan oder Omnivore?
Vegan.
Vielen Dank, Silvan Leibacher. Vielen Dank fürs Reinhören und für alle, die jetzt Lust bekommen haben, einen Biber vom Silvan zu probieren. Man kann sich ganz einfach im Online-Shop von der Biber-Manufaktur durchklicken. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht und hoffe, dass wir uns bei der Verleihung vom nächsten IGEO Rising Star begegnen werden oder vielleicht sogar wieder begegnen werden. Die IGEO selber, die wird nächstes Jahr, also 2025, ihre 60-jährige Bestehen feiern und ja, sie wird vom 15. bis 19. November stattfinden. Vorher hören wir uns sicher noch, wenn ihr mögt. Der Silvan und ich, wir verabschieden uns aus der Bachstube mit dem Wort.
Danke vielmals für die Zeit. Schleissig bis stark sie, André. Merci.
Das war der IGH-Podcast Hosting the Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt es auf www.igh.ch.